Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Wort und Treue hält ewiglich und nicht fahren lässt, das Werk seiner Hände. Im Psalm 90 lesen wir Folgendes. Der Psalmist betet dort: Mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Mit diesem Wort begrüße ich euch ganz herzlich heute zu diesem Gottesdienst. Und ich finde, es ist ein gutes Wort für einen Geburtstag. Ein Geburtstag, den wir heute feiern, wie wir es schon gehört haben. Und ich begrüße darum alle ganz herzlich, die diese Einladung hier bekommen haben. Einladung zum Jubilaren-Gottesdienst. Und ich gratuliere euch pauschal ganz herzlich zu diesem runden Geburtstag. Jubiläen sind gute Momente zum Innehalten, zum Zurückschauen, zum Nachdenken und überlegen, welchen Weg ist man bis jetzt gegangen und welchen Weg will man weitergehen. Mit jedem Jubiläum lässt man etwas zurück. Wenn man ein neues Jahrzehnt anfängt, ist es nur eine Nummer, die man zurücklässt. Aber manche von diesen Jubiläen sind ein bisschen, ja, sagen Sie jetzt mal, tragweiter als andere. Wenn man 9 oder 10 wird, dann wird man immerhin zweistellig. 80 oder 90. Sagt ihr mir, ob das einen grossen Unterschied macht? Aus meiner Sicht ist es noch sehr weit weg. Wir haben die Karte auch ausgewählt, wo auf dieser Karte etwas von diesem Übergang drauf ist. Und auf der einen Seite der wunderschöne Schmetterling. Und das Komische hier, oder ihr euch vielleicht im ersten Moment gefragt habt, was ist das Grusiges? Das ist die Raupe von diesem Schmetterling. Und ich habe es also nachgeprüft, das ist wirklich die gleiche Art. Und aus dieser Raupe gibt es diesen schönen Schmetterling. Und so ist eigentlich auch so ein bisschen ein Jubiläum, ein Übergang, so wie an die Raupe einen Übergang macht, vom einen zum anderen. Nicht jeder Jubilar geht vielleicht mit den gleichen Gedanken ins Jubiläum. Der Jüngste, den ich gesehen habe, bis jetzt ist 10, endlich zweistellig, gell? Ist jemand da, der 20 ist? So die denken, endlich nicht ein Teenager, oder? Mit bis 19 gehört man zu den 19-Teenager. Ich habe das 3 am Rücken. Schwieg, du hast noch gar nichts. Ich habe immerhin das 3 am Rücken. Mein erster Gedanke, als ich die Einladung für den 30 verschickt habe, ist, ich werde alt. Und wie es einem geht, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ist jemand da, der 100 ist geworden? Nicht? 90? Ist jemand da? Wow, so schön, herzlich willkommen. Was auch immer man hier denkt, da bin ich gespannt. Ich unterhalte mich gerne mit euch beim Apero nachher und höre, was ihr, wie ihr das erlebt in diesem Alter. Ich möchte gerne zum Anfang von diesem Gottesdienst noch mit uns beten. Ich Gott, mir danke dir, dass wir hier versammelt sind. Danke dir, dürfen wir Gottesdienst feiern. Und ich danke dir auch, dürfen wir so viele runde Geburtstage miteinander feiern. Ich danke dir für all die Lebensjahre, die du schenkst. Für all die Menschen, die in unserem Land so stolze Alter dürfen erreichen. Danke dir, dass du jedes von ihnen trägst, begleitest und mit ihnen durchs Leben gehst. Du siehst, wie wir jetzt hier sind, mit all unseren Gedanken. Ich bitte dich, mach unsere Herzen frei und offen für dein Wort. Du bist ein Gott, der lebt und auch zu uns spricht. Ich bitte dich, gib uns Ohren, wo deine Worte hören können. Amen.
Ich lese aus 2. Könige 6, Verse 13 bis 17. Der König erfuhr, dass Elisa sich in Dothan aufhielt. Sogleich schickte er ein großes Heer mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin. Es war schon dunkel, als die Truppen Dothan erreichten, und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun? Rief er. Doch Elisa beruhigte ihn. Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Dann betete er, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen, und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Dann lese ich noch aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 19 bis 20 und 24 bis 29. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Wir singen miteinander noch das Lied 271. Ich glaube, Gott ist Herr der Welt. Vers 1.
Wir haben in der Lesung 2 Geschichten gehört. 2 Geschichten von Menschen, die sich in verzweifelten Lagen befunden haben. Die eine Person ist der Diener von Elisa. Er hockt eines Morgens in einer umzingelten Stadt und weiss nicht mehr ein noch aus. Der Elisa war ein Prophet im Alten Testament. Und man kann ihn wohl wirklich als einen der ganz Grossen bezeichnen. Der Diener hat vieles gesehen. Er hat gesehen, wie der Elisa Kranke heilt. Wie eine Unfruchtbare plötzlich ein Kind bekommt. Er hat erlebt, wie der Elisa eine giftige Quelle zu genießbarem Wasser verwandelt. Der Diener hätte eigentlich alle Grund gehabt zum Glauben und zum sicher sein, dass Gott sie nicht wird hängen hier. Die zweite Person ist der Thomas. Er wird auch der Zweifler genannt. Er war einer von diesen 12 Jüngern, der mit Jesus 3 Jahre unterwegs war und vieles durfte sehen. Er hat gesehen, wie Jesus Tote auferweckt, wenn er übers Wasser läuft, wenn er mit ein paar Brot und ein paar Fisch eine ganze Menschenmenge versorgt. Und er hat die Hoffnung gehabt, dass dieser Jesus Israel werde befreien, dass unter diesem Jesus ein neues Zeitalter anfängt. Aber wo dieser Jesus dann gestorben ist und man ihn begraben hat, hat er seine ganze Hoffnung verloren. Er hat nicht mehr glauben, wo ihm nachher seine Kollegen erzählen, dass der Tote wieder auferstanden sei und dass er mit ihnen geredet hätte. Das war für Thomas zu viel gewesen. Und er hat gesagt, ich glaube nur, was ich sehe. Und solange ich das nicht sehe, glaube ich das einfach nicht. Beide von diesen Männern haben also sehr viel erlebt. Schon viel Übernatürliches gesehen. Sie haben Gottes Handschrift in ihrem Leben mehrfach beobachten können. Und doch sind sie hier in einen Moment hineingekommen, wo sie nicht mehr glauben konnten. Wo es nicht zu viel ist worden. Am einen war die Bedrohung zu gross. Und am anderen ist wahrscheinlich der Intellekt im Weg gestanden. Tod ist Tod. Warum soll der zurückkommen? Und ich denke, die zwei Männer, die sind uns gar nicht so unähnlich. Auch wir wissen viel. Wir haben einen reichen Erfahrungsschatz hier versammelt mit all diesen Jubilaren. Vielleicht habt ihr schon vieles erlebt, schon vieles ausprobiert, nach Gott gesucht, unterschiedliche Gebetstechniken, die Bibel einmal ganz durchgelesen. Habt schon hunderte von Gottesdiensten und Predigten gehört. Aber vielleicht geht es euch wie am Thomas. Also alles wirklich einfach glauben? Nein, also das ist ja doch gerade schon ein bisschen viel. Vielleicht geht es uns wie ihm. Wir sagen nein. Jesus okay, aber Auferstehung? Nein. Viel Wissen führt nicht automatisch zu Glauben. Du kannst noch so viel wissen darüber, aber wirklich glauben, tust du wegen dem nicht zwingend. Und das ist nichts Neues. Das hat man bereits gewusst in der Antike. Schon der Autor vom Hebräerbrief hat das gewusst. Und wir haben in diesem neuen Jahr einige Predigten zum Hebräerbrief durchgemacht. Und in den ersten 10 Kapiteln kommt Wissen, Argument und Beweisführung. Der Autor probiert, seine Leser davon zu überzeugen, mit allen Möglichkeiten, dass Jesus der Messias ist und dass man sein Leben nach ihm ausrichten soll. Und im 11. Kapitel kommt er zum Glauben. Weil er genau weiss, dass all das Wissen nicht automatisch zu Glauben führt. Und wir finden im 11. Kapitel eine Definition von Glauben. Der einzige Ort in der Bibel, wo steht, was ist Glaube? Und ich lese euch das mal vor. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ich lese es noch in einer anderen Übersetzung. Was aber heißt Glaube? Der Glaube ist die feste Gewissheit, das sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Er ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Es könnte von Paulus sein, so kompliziert, wie es geschrieben ist. Was hier wörtlich steht, ist eigentlich, Glaube ist ein festes Vertrauen auf das, wo man hofft. Ich bin alter Jungschi-Leiter, also in der Jungschi bin ich wirklich schon alt, und wir sind viel abseilen mit den Kindern. Und dann haben immer gesagt, schau, das Seil hier, es ist 9 mm dick, aber es hebt. Du kannst darauf vertrauen, dass das Seil hebt. Aber eigentlich ist es ja nur eine Hoffnung, dass das Seil wirklich hebt. Denn ob es wirklich hebt, das weisst du erst, wenn du reinhängst und wenn du sicher unten angekommen bist. Das hat bis jetzt immer funktioniert. Wie kann man den Glauben sonst noch veranschaulichen? Glauben ist ein Überzeugtsein von etwas, was man nicht sieht, ein Hoffen darauf, auf etwas Unsichtbares. Wir haben auf dieser Karte 2 Gegensätze. Wir haben den schönen Schmetterling, wir haben die hässliche Raupe. Und die hässliche Raupe und der schöne Schmetterling hocken sich gegenüber. Ein wunderschöner Zufall auf diesem Bild. Und schauen sich an. Was denkt euch die Raupe, wenn sie den Schmetterling anschaut? Ich wünschte, ich wäre einmal so schön. Und wenn man dieser Raupe sagt, hey, du wirst mal ein Schmetterling, dann sagt die, spinnst. Warum auch? Die Raupe muss es wie glauben. Es steckt in der Raupe drinnen. Es ist aber noch unsichtbar. Das Potenzial für einen Schmetterling ist in diesem Wurm hier. Und er muss sich verpuppen, Metamorphose durchlaufen und wird dann zu diesem Schmetterling. Vielleicht hängt das daheim noch bei euch Jubilaren, dann denkt ihr an die Predigt zurück. Glauben ist ein Überzeugtsein von etwas, was man nicht sieht. Ein Hoffen auf unsichtbare Sachen. Möchte ich das noch auf eine andere Art veranschaulichen? Sarah, habe ich hier einen Geldsäckel? Dann hat hier ein Fach, da sind Sachen drin. Hört ihr es? So, jetzt nehme ich hier etwas raus. Was nehmen wir? Da. So. Gut, was habe ich jetzt in meiner Hand? Der Martin sagt, ein Fränkli. Wer bietet mehr? Also Martin, du bist mutig. Weißt du, dass ich einen Franken in der Hand habe?
Mutig.
Aha, du glaubst es also?
Ja,
vielleicht hat er ja Glück, oder? Die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 5 lieber 10 Franken, 1 Frankler, 50, 20, 10, 5, 1 zu 7, ja, immerhin. Gut. Er hat das gesagt aufgrund von Indizien, die er hat. Er hat gesehen, ich wühle in einem Portemonnaie. Er sieht, meine Hand hat eine bestimmte Grösse, die nicht grösser sein kann. Also ich kann nicht eine Orange in dieser Hand verstecken. Und aufgrund von dem glaubt er, dass ich jetzt einen Franken in der Hand habe. Und es ist so ähnlich wie beim Glauben an Gott. Wir haben Indizien, Hinweise, aber wissen wir es wirklich? Nein. Wie könnten wir noch ein bisschen mehr Sicherheit gewinnen, was ich hier in der Hand habe? Wir bieten einen Zeugen auf. Und ich habe einen jungen Helfer, der sich freiwillig gemeldet hat. Marcel, kannst du mal schnell vorkommen, bitte? Und Marcel ist der jüngste Jubilär. Ich zeige ihm, was ich in der Hand habe, und er darf es euch sagen. Glaubt ihr an Marcel das? Wisst ihr jetzt, dass ich eine Büroklammer in der Hand habe oder nicht? Es könnte ein abgekartetes Spiel sein zwischen uns zwei, oder nicht? Aber genau das ist nochmal Glauben. Wir haben einen Zeugen, der uns sagt, was da innen ist. Glauben wir dem Zeugen oder glauben wir nicht? Und das, meine Damen und Herren, das ist Glauben. Ein Vertrauen aufgrund von Hinweisen, obwohl es Unsicherheiten gibt, ist man überzeugt, da ist eine Büroklammer. Und genau so hätte eigentlich der Diener von Elisa können glauben. Der hat ja schon so viel erlebt mit seinem Gott und seinem Prophet. Und jetzt ist er in dieser Stadt eingekesselt. Er könnte einfach glauben, Gott wird uns beschützen. Gott wird uns nicht sterben hier. Aber er kann es nicht glauben. Und dann betet ja der Elisa für ihn, dass Gott ihm möge Augen öffnen, damit er könne sehen, was da wirklich ist. Und gemäss Definition von Glauben wird an dieser Stelle eigentlich der Glaube zerstört. Denn anstelle von Glauben, dass Gott wird helfen, wird es zu einer Sicherheit, dass Gott hilft. Und das mache ich jetzt mit euch. Ich mache jetzt mal etwas, was ein Pfarrer eigentlich nie machen sollte. Ich zerstöre Glauben. Und ich zeige euch, was ich hier hängen habe. Ja, es ist eine Büroklammer. Jetzt wisst ihr es. Jetzt braucht ihr es nicht mehr zu glauben. Jetzt ist es Wissen geworden. Und genau gleich läuft es beim Thomas ab. Der Thomas sagt, ich glaube das nicht, dass Jesus auferstanden ist. Warum auch? Das macht null Sinn. Ich glaube es erst, wenn ich meinen Finger in das Loch hier stecken kann und hier in Zeiten, wo der Soldat mit der Lanze hineingestochen hat, kann die Hand drauflegen, dann glaube ich es. Und er bekommt seinen Willen. Jesus kommt und sagt, komm, mach's. Da, läng rein. Und hier auch, kannst du es machen. Interessanterweise steht nachher nicht, dass es wirklich gemacht hätte. Wahrscheinlich hat er die Möglichkeit, dass er es machen könnte, schon gelenkt. Und er sagt zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Und wenn ein Jude zu einem anderen Menschen sagt, du bist mein Gott, dann ist das eine der radikalsten Aussagen, die man erwarten kann. Aber die Antwort von Jesus an Thomas, die hat es in sich. Jesus sagt jetzt an Thomas, du glaubst, weil du gesehen hast. So wie dir vorhin geglaubt hat, vielleicht erst, wo du die Büroklammer gesehen hat. Aber selig, glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und die, die nicht sehen und doch glauben, das sind wir. Jesus tut uns ansprechen, wenn er sagt, glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben. Niemand von uns hat Jesus leibhaftig gesehen. Und niemand von uns ist so alt, also das wüsste ich. Wir können aufgrund von Indizien an Jesus glauben. Aufgrund von historischen Dokumenten. Aufgrund von der Bibel. Und dadurch, dass wir das glauben, tun wir eigentlich einfach hoffen, dass es ihn wirklich gegeben hat. Wer von euch glaubt, dass es der Julius Cäsar gegeben hat? Niemand. Mal, die meisten. Das ist der bei Asterix und Obelix mit dem Gemüse auf dem Kopf. Ja. Warum glaubt ihr eigentlich, dass es den gegeben hat? Wisst ihr eigentlich, wie wenig historische Dokumente wir über Gaius Julius Caesar haben? Von seinem berühmten Werk, der jüdische Krieg, gibt es ungefähr 10 komplette Abschriften. 10! Das ist wenig. Wie viele Textfragmente gibt es von der Bibel, die über Jesus reden? 5000. Viel, viel mehr. Jesus ist aus historischer Perspektive, die am besten beleidigte Person von der Antike. Vielleicht ist das ein starkes Indiz, um wirklich zu glauben, dass es Jesus wirklich gegeben hat. Aber das wäre ja noch das eine. Glauben, ja, okay, es hat ihn gegeben und er hat gelebt und gestorben ist er auch. Aber Auferstehung. Niemand von uns hat Jesus als Auferstandenen gesehen. Auch hier haben wir nur Zeugenaussagen. Und wir können unsere Hoffnung dadurch ausdrücken, dass wir das glauben. Und wenn wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, dann drücken wir einfach unsere Hoffnung auf, dass auch wir werden auferstehen. Der Tod hat bei Jesus nicht das letzte Wort gehabt und er wird es auch bei uns nicht haben. Das ist die Definition von Glauben anhand vom Hebräerbrief. Es überzeugt sie von Sachen, die man nicht wissen kann, weil sie unsichtbar sind. Ein Hoffen auf etwas, das man nicht sieht. Es gibt Menschen, die sagen, ich will das nicht glauben. Wir haben Religionsfreiheit. Das ist eine super Sache. Das darf man. Man darf sagen, ich will nicht glauben. Aber erlaubt mir als Pfarrer ein paar Rückfragen. Warum will ein Mensch denn nicht an Gott glauben? Warum weigert sich ein Mensch, an Christus zu glauben? Liegt es an einer Enttäuschung? Hat der Mensch als Kind mal gebetet und es ist nichts passiert? Ist der Mensch im Namen in Christlichen gezogen worden und von christlichen Vorbildern enttäuscht worden? Wir sagen auch, Gott wäre okay, aber das Bodenpersonal, meine Güte. Vielleicht hat der Mensch persönliche, familiäre Verletzungen erfahren. Christlich erzogen mit der Peitsche in der Hand. Das hat es früher noch oft gegeben. Und wir haben herausgefunden, dass unser Gottesbild sehr stark abhängig ist von unserem älteren Bild. So wie wir unseren Vater erlebt haben, verstehen wir den Vater im Himmel. Und es ist interessant, dass manche Leute, die gar nicht mit Gott wissen wollen, eine sehr zerrüttete Familie hatten und ein sehr gestörtes Verhältnis meistens zu ihren Vätern. Also das alles hat einen Einfluss. Warum wollen Menschen nicht glauben? Viele schieben intellektuelle Gründe vor. Es macht keinen Sinn. Da kann man endlos diskutieren. Aber meistens, das ist meine Erfahrung, sind die intellektuellen Gründe vorgeschoben für andere Gründe. Denn wenn man würde glauben, dann müsste man sich dem Gott ja auch unterordnen und sein Leben ändern. Vielleicht müsste man Sachen aufgeben, die man eigentlich gerne macht, wenn man an Gott würde davon glauben. Und darum lässt man es gescheiter sein und sagt, ich will nicht. Vielleicht helfen euch die Tipps, das, was ich hier jetzt vorgelesen, also vortragen habe, in Gesprächen mit Leuten, die sagen, ich will nicht. Geht mal auf den Grund. Was sind denn die wirklich tiefgehenden Gründe, warum jemand nicht will? Es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte glauben, aber ich kann das einfach nicht. Ich kann einfach nicht glauben, dass es einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat. Und dann schaue ich die Welt raus und sehe, wie es da zu und her geht. Und auch Gott soll auch noch Liebe sein. Das schaffe ich nicht. Und selbst wenn ich mich dazu entscheide, ich will jetzt glauben, schaffe ich es auch nicht. Es funktioniert nicht. Was macht man denn? Was macht man denn, wenn Zweifel einfach stärker sind als der Glaube? Wenn ihr in dieser Situation seid, dass ihr euch wünscht, dass der Glaube stärker wird, dann gebe ich euch einen Ratschlag. Geht dort an, wo der Glaube wachsen kann. Wenn ihr eine Pflanze habt daheim und ihr möchtet, dass die gedeiht, dann stellt ihr sie auch nicht in den Keller ab und ihr das Tuch drüber. Das funktioniert nicht. Nein, die stellt ihr an die Sonne, die geben ihr Wasser, vielleicht Dünger, und schaut, dass die Katzen nicht dahinter gehen. Und so ähnlich kann man es machen, wenn man möchte, dass der eigene Glaube wächst. Man verbringt Zeit mit Menschen, die glauben und wollen mit diesem Glauben ein Vorbild sein. Man tut sich auseinandersetzen mit dem Objekt des Glaubens, sage ich jetzt mal, mit dem, was man glaubt, mit der Bibel, mit diesen Aussagen über Jesus, mit christlicher Literatur. Man kann Predigten hören, online oder live. Und dann kann man so ein Umfeld schaffen, wo Glaube wachsen kann. Dabei ist es aber auch sinnvoll, dass man das meidet, wo man genau weiss, dass es nicht förderlich ist. Wie kann Glaube wachsen? Durch Ausprobieren. In den Psalmen lesen wir, probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Dann kommen wir wieder zurück zum Abseilen. Dann hat Kitty immer gesagt, ihr wisst nicht, ob ihr das Seil habt, bis ihr es ausprobiert habt. Bis ihr euch hinten runtergelehnt habt und runtergegangen seid. Und wir haben vor einem Jahr in Bern, Vietnam, an einem Gemeindetag ein Abseilen vom Kirchenturm organisiert. Wir haben 17 Meter hohe Abseilstelle eingerichtet und alle, die wollen, haben dürfen. Die Jüngste, die runter ist, war vierjährig. Und das war die einfachste von allen. Mit an diesem Tag habe ich mal wieder gesehen, was Jesus gemeint hat mit Glauben wie die Kinder. Die Kinder sind hochgekommen, die haben keine Sekunden überlegt, ob das Seil nicht haben könnte oder ob der Pfarrer keine Ahnung hat von Seiltechnik. Die haben sich einfach angeseilt und runter. Die Mütter, die Kinder aufgebracht haben, waren schon eine andere Liga. Die haben mich gefragt, das kann nichts passieren. Ich habe gesagt, mal sicher kann etwas passieren. Aber wir geben uns beste Mühe, dass nichts passiert. Und am schlimmsten waren die Papis, die unbedingt alle runter wollen. Die ist fast nicht über die Plattform rausgebracht. Glaubt wie die Kinder. Ein kindliches Vertrauen ausprobieren. Leset mal in der Bibel, im Neuen Testament, was hat der Jesus alles gesagt, was man ausprobieren könnte. Er hat zum Beispiel gesagt, dass Vergeben besser ist als Rache nehmen. Vergebung leben statt Vergeltung. Das kann man ausprobieren. Und ich bin überzeugt, man merkt, das lohnt sich. Jesus hat gesagt, geben ist besser als nehmen. Probiert es aus. Und es gibt noch viel mehr, was man ausprobieren kann. Und Schritt für Schritt kann der Glaube so wachsen. Und ihr seht, Glauben ist nicht einfach nur ein Zustimmen zu irgendwelchen Dogmen. Ein Sagen, ja, ich glaube an die Auferstehung und so weiter, das gehört alles auch dazu. Aber Glauben ist ein Unterwegssein mit Gott. Glauben ist ein Glaubensweg. Ein Weg, wo man durchs Leben geht, im Vertrauen auf Gott, dass er uns trägt und mit uns unterwegs ist. Durch alle Hochs und Tiefs und über alle Jubiläare hinweg. Und auf dieser Glaubensreise haben Zweifel und Unsicherheiten ihren Platz. Aber sie können überwunden werden. Der Thomas und der Diener von Elisa, die werden die Bibel nicht abgekanzelt für ihren Unglauben. Sie werden nicht abgestraft oder gescholten. Sondern Gott begegnet ihnen ihrer Situation genau auf die Art, die sie gebraucht haben. Damit bei ihnen die zarte Pflanze vom Glauben hat können wachsen und gedeihen. Und genau solche Begegnungen mit Gott wünsche ich euch allen in diesem Jahr und in allen, die noch kommen. Amen.